Wir sind am Anfang von Kapitel 2 im Abschnitt Verse 1 bis 13. In Vers 1 sagt der Apostel: Denn ihr wisst selbst, Brüder, um unseren Eingang bei euch, dass er nicht, und wollten wir jetzt etwas wörtlicher übersetzen, dann sollten wir wohl das Wort Lehe gebrauchen. Das ist, was das griechische Wort eigentlich bedeutet, im Kern, dass er nicht leer war oder gewesen ist, perfekt. Und das, hier haben wir eine Frage, in welchem Sinne meint Paulus, dass sein Eingang, das heißt, als er nach Thessalonich kam, dass dieses Kommen nicht leer geblieben war oder leer war. Die Ausleger gehen hier mit ihren Auffassungen auseinander. Die Frage ist, handelt es sich hier um den Beitrag des Apostels oder handelt es sich hier um das Ergebnis seines Dienstes? Was war nicht leer? Wenn wir es auf den Dienst des Apostels beziehen, wie Schlatter das tut, dann könnten wir sagen, seine Botschaft war keineswegs inhaltslos, sein Beitrag war gewichtig, er hatte Gewicht. Das heißt, er hat ihnen schon etwas gebracht. Er hat sich selbst eingesetzt und seine Botschaft war keine leere Botschaft. Und das würde also stimmen, wenn man das so auffassen wollte. Ich meine allerdings, dass, ich denke, es ist Gerhard Meyer, der sagt, es dürfte sich wohl eher auf das Ergebnis beziehen. Ich kann es nicht mit Gewissheit sagen, genau was Paulus hier dachte, aber wir nehmen einmal beides in Betracht und ich persönlich würde eher auf das zweite tippen. Das heißt, dass sein Eingang, sein Dienst nicht fruchtlos, in diesem Sinne leer geblieben war, dass etwas daraus hervorgegangen war. Es war kein leerer Schall, der von diesem Dienst ausging, ein Nichts, sondern es war eine reiche Ernte, die hervorging aus seinem Einsatz in Thessalonich. Er war also weder, wenn wir beides zusammenziehen wollten, könnten wir sagen, er war weder inhaltslos noch ohne Ergebnis. In den Versen 2 bis 13, Vers 1 ist in einem gewissen Sinne eine Basis oder eine grundsätzliche Aussage. Die Verse 2 und 3 beschreiben das Verhalten der Missionare als ein beispielhaftes in Thessalonich. Als sie dorthin kamen als Missionare und evangelisierten, war ihr Verhalten beispielhaft. Was heißt das? Ich will jetzt die Verse etwas streifen, vielleicht hier und da etwas stehen bleiben, aber ansonsten einfach eine Gliederung geben. In den Versen 2 bis 7 sagt Paulus, dass sie Freimütigkeit hatten. Wir waren freimütig in unserem Gott, unter vielem Ringen euch die gute Botschaft zu sagen. Ich übersetze das griechische Wort Euangelion lieber mit gute Botschaft als mit Evangelium. Evangelium ist klar bei uns, aber es ist zu einem Wort geworden, das wir nicht normalerweise genügend bedenken. Und wenn wir gute Botschaft hören, dann hören wir schon deutsche Wörter. Ja? Das ist Deutsch, das können wir schon dann mitkriegen, was gemeint ist. Es ist eine Botschaft und es ist eine gute Botschaft, eine erfreuliche Botschaft. Diese Botschaft nennt Paulus eine Gottesbotschaft. Er hat diese frohe Nachricht oder diese freudige Nachricht schicken lassen. Er ist der Sendende und er hat Jesus und die Apostel mit dieser Botschaft geschickt, dass Jesus gekommen ist, sei der Sohn Gottes, um Sündenvergebung zu ermöglichen und Versöhnung mit Gott. Unter welchen Umständen waren sie freimütig? Er sagt in Vers 2, sondern auch nachdem wir zuvor in Philippi gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst. Kapitel 16 in der Apostelgeschichte. Da lesen wir von diesem Leiden. Sie wurden tüchtig verprügelt, in ein furchtbares Gefängnis hineinversetzt, hineingeschickt, in den Stock gelegt, wo sie nicht schlafen können. Und dann singen sie. Ja. Das können sie durch die Gnade Gottes. Sie können immer noch loben, sie klagen nicht. Und in dieser Situation, wo sie sich wirklich einengen lassen, da sprengt Gott diese Ketten. Er zuerst geistlich in ihnen und dann wirklich physikalisch. Ketten der anderen werden gesprengt. Und sie sind alle frei, sie gehen aber nicht in die Freiheit, wie wir wissen. Aber diese Leiden haben ihr Los gezollt. Aber Paulus und Silas sind nicht entmutigt. Er schreibt hier, auch nach diesem furchtbaren Leiden fanden wir neuen Mut, auch euch in Thessalonich das Evangelium zu sagen. Wir waren freimütig in unserem Gott, ließen sich nicht zurückschrecken, nicht zurückhalten. Was war der Grund ihrer Freimütigkeit? Nun, die Quelle war Gott. Wir waren freimütig in unserem Gott. Gott ist eine wirkliche Quelle. Das ist keine Religion, keine Pietät, mit der man sich verziert. Sondern das ist echt. Er ist ein Gott, der wirklich neuen Mut gibt, echten Mut gibt, der Sünden vergibt und der wirklich aus der Versöhnung mit ihm neues Leben schenkt, neuen Lebensmut. Grund der Freimütigkeit war aber auch die Art ihres Auftretens gewesen. Nicht nur aus der Beziehung zu Gott, sondern ihr Leben war Grund für Freimütigkeit. Es war kein schlechtes Gewissen, das ihnen nachgehen musste. Sie waren freimütig, denn, Vers 3, unser Aufruf entspringt nicht einer Verirrung. Was heißt das? Nun, ihre Botschaft war eine wahre Botschaft. Sie hatten ihren Aufruf, das heißt, ihr Aufruf zu Jesus war nicht eine Irrlehre. Das konnten sie bezeugen. Sie waren nicht nur überzeugt von der Wahrheit, sondern sie konnten das auch beweisen aus dem Alten Testament. Und ihr Leben bezeugte die Realität ebenfalls. Übrigens, er gebraucht hier ein Wort, das uns sehr bekannt ist. Es ist ein sehr bekanntes im Neuen Testament. Wird leider übersetzt normalerweise mit Ermahnung. Ist das hier der Fall in Ihrer Übersetzung? Unsere Ermahnung, das ist für das heutige deutsche Ohr eine Fehlübersetzung. Und ich weiß wirklich nicht, warum man auch in neueren Übersetzungen immer noch darauf besteht, dieses Wort mit Ermahnung zu übersetzen. Denn Ermahnung ist die Erinnerung an eine Pflicht. Und das ist nicht, was das Wort bedeutet. Es kann für diesen Fall benutzt werden, eventuell ein Aufruf, das ist das allgemeine Wort dafür, aber es kann auch für Trösten gebraucht werden. Unser Trost, das war wirklich eine trostvolle Botschaft, die sie brachten. Unser Trösten entsprang nicht einer Verirrung. Ja? So könnte man übersetzen. Oder einfach ein Zuruf oder ein Zuspruch. Aber der allgemeine Begriff Aufruf ist wohl am besten, er deckt das alles ab. Er rief sie auf. Wenn man das Evangelium verkündet, dann tut man zweierlei. Man erzählt und man ruft auf. Das heißt, Es muss eine Anwendung da sein. Wie verhält man sich jetzt zu dieser Erzählung? Hier ist wieder der Gedanke, Wissen bringt Verantwortung. Ja? Weiß ein Schüler etwas, dann ist er verantwortlich für das, was er weiß. Haben wir etwas gelernt, dann tragen wir Verantwortung dafür. Wie gehen wir zum Gottesdienst am Sonntag? Ja? Oder in die Bibelstunde? Um unterhalten zu werden, möglichst noch mit Kaugummi im Mund, als ob das auf uns jetzt zukäme und jetzt lassen wir uns das auf uns, über uns ergehen gleichsam, oder ist es noch sogar interessant? Nein, wir gehen unter Gottes Wort mit dem vollen Wissen, wir werden jetzt Verantwortung übernehmen müssen für das, was uns zu Ohren kommt. Das muss uns ganz bewusst werden. Wir tragen immer Verantwortung für das, was wir lernen. Ob es ein Bibellesen ist in der stillen Zeit des Morgens oder was immer. Übrigens auch, wenn wir die Zeitung lesen. Wissen bringt Verantwortung. Das ist nicht einfach eine, wie sagt man das, Zeitvertreib. Eine Unterhaltung. Sondern der Apostel fügt der Verkündigung den Gedanken Aufruf hinzu, und das ist der Fall überall, wo wir etwas als Menschen im Bilde Gottes geschaffen sind, wo wir etwas lernen. Noch entsprang sie oder noch entspringt sie Unreinem. Die Botschaft kommt nicht aus unreinen Gewässern. Die Quelle war nicht eine unreine, noch die Beweggründe, mit welcher die Botschaft ausgerichtet wurde, waren unreine. In keinerlei Hinsicht entsprang ihre Botschaft, ihre Verkündigung unreinem. Er fügt hinzu, auch nicht der List entspringt sie, denn der Beweggrund war auch nicht, einiges zu verdecken, damit ein Vorteil erreicht würde, als müsste er etwas im Schilde führen. Sondern so reden wir. Erstens, so wie wir von Gott für tauglich erfunden. Zweitens, so wie wir mit der guten Botschaft betraut worden sind. Paulus versteht sich als Schuldner, die gute Botschaft weiterzusagen. Drittens, nicht als solche, die Menschen gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Was ist zu halten von besucherfreundlichen Gottesdiensten? Was ist davon zu halten, dass man marktforschungsähnlich Umfrage macht, was erwarten denn die Leute in dieser Gegend in der Kirche? Sie einen Gottesdienst besuchen. Wir wollen uns das anhören und wir wollen uns da anpassen. Das ist Menschengefahr. Da ist etwas grundsätzlich Verkehrtes bei dieser Art der Gestaltung der christlichen Zusammenkunft. Paulus betont immer wieder, unser Beweggrund, wir richten uns nicht danach aus, was Menschen denken, was sie meinen, wie sie sich das vorstellen, sondern wir kommen von Gott her. Es ist seine Botschaft und sein Wille muss nach seinem Willen geschehen. Es ist nicht so, dass wir den Willen Gottes tun nach unserem Willen, sondern dein Reich komme, dein Wille geschehe nach deinem Willen. So wie er es will, muss sein Wille auch getan werden. Der Wille Gottes bezieht sich nicht nur auf das, was er getan haben will, und dann suchen wir die Mittel aus, die Wege. Nein, auch die Mittel und Wege, wie sein Wille getan werden soll, bestimmt er. Nicht solche, die Menschen gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. So sollen wir Zeugnis ablegen. Wissen, dass Gott unsere Herzen schaut, in unsere Herzen hineinschaut und sie prüft. Deshalb der Beweggrund muss echt sein. Denn auch zu keiner Zeit waren wir solche, die mit einschmeichelndem Wort umgehen, wie ihr wisst. Das heißt nicht, dass er nicht eine Art fand, die eingängig wäre. Er war durchaus einverstanden mit Hesekiel, der sagte, ich saß, wo sie saßen. Es gilt, sich anzupassen nach Möglichkeit. Das heißt, die Sprache zu sprechen, die Menschen sprechen, wenn sie nicht verkehrt ist. Oder die Lebensweise kennenzulernen, wie Hudson Taylor das tut. Er zieht sich auch an wie ein Chines und so weiter. Ich bin den Juden ein Jude geworden, den Griechen ein Grieche. Ein Jude erzählt uns an einer Konferenz. Paulus sagt, auch ein Jude für den Juden, für die Juden. Das war ihm wichtig geworden als Jude. Wie kann man als Jude den Juden ein Jude werden? Das erklärte er uns. Wenn du Christ wirst, dann wirst du ein anderer. Dann wirst du deinem Judentum entfremdet. Und dann ist die Gefahr da, dass du nicht mehr jüdisch bist. Und dann musst du neu lernen, den Weg zu deinen Volksgenossen zu finden. Wenn wir Schweizer sind und Christen werden, dann sind wir nicht mehr Schweizer. Dann sind wir Christen. Und jetzt den Weg zu Schweizern zu finden, das muss neu gelernt werden. Das heißt, es ist wirklich wahr, was Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 17. Alles ist neu geworden. Einige Übersetzer wollen das anders haben. Aber die bessere Fassung ist meines Erachtens immer noch, alles ist neu geworden. Von der christlichen Perspektive her bin ich in einer neuen Welt. Und jetzt muss ich neu fragen, von dieser neuen Welt her, wie finde ich jetzt den Weg zu Menschen in einer anderen Welt, aus der ich einmal kam. Ja? Ich will mich ja nicht besudeln, es ist mir frisch hier noch in Erinnerung. Und jetzt muss ich finden, wie kann ich einen Weg finden, wo kann ich mich identifizieren, wo darf ich nicht mehr das tun, was ich früher tat. Das will gelernt werden, sagt er. Und das hat Paulus auch lernen müssen. Er kam ja vom Gesetz her, ja? Ein eifriger Pharisäer, musste neu lernen, wie weit kann ich gehen. Nicht alle haben Paulus verstanden. Einige halten ihm es vor, dass er sich da das Haupt scheren ließ bei Kenchrea und so weiter, oder dass er überhaupt nach Jerusalem ging und so weiter. Aber das wollen wir stehen lassen. Wir leben nicht mehr in jener Zeit. Wir können das gar nicht nachempfinden, welche Probleme da in jener Zeit den jüdischen Christen vor Augen standen, als Juden jetzt, als christliche Juden, jetzt zurückzugehen zu ihren Leuten. Aber wollen wir lernen, uns zu identifizieren mit denen, mit denen wir es zu tun haben, aber andererseits vorsichtig sein, dass wir nicht zu weit gehen und fleischlich einen fleischlichen Weg finden, wollen wir dem Heiligen Geist vieles zutrauen. Nicht mit einschmeichelndem Wort umgehen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht, Gott ist Zeuge. Immer wieder wird mir gefragt, was erwarten Sie für Ihren Dienst? Nichts. Ich tue meinen Dienst für Gott. Das überlasse ich Ihnen, sage ich. Das ist Ihre Sache. Ich diene dem Herrn. Und es ist auch sehr verschieden, was dann passiert. Sehr verschieden. Aber das muss ein jeder von uns lernen. Dem Herrn umsonst zu dienen. Und wenn etwas passiert, dann bitte nicht fragen, habe ich das denn wirklich verdient? Doch, das hast du schon verdient. Wir haben die Hölle verdient. Wir haben alles verdient. Jeden Nachteil, den man sich erdenken kann, den haben wir wirklich verdient. Es ist lauter Gnade, dass ich jetzt eine Vergebung habe, dass ich ein Christ sein darf, dass ich einigermaßen Gesundheit habe. Das ist alles Gnade. Ja? Also nicht mit verblümter Habsucht. Wenn wir dem Herrn dienen, dann wollen wir nicht fragen, was gewinne ich dabei? Was bekomme ich dafür? Was schlägt da sich dabei raus? Paulus hat wirklich, ist frei von diesem, Paulus ist wirklich frei von diesem Gedanken. Und da an dieser Stelle meldet sich das Fleisch sehr schnell. Deshalb nimmt der Herr uns in die Schule. Noch suchten wir Ehre von Menschen, da ist er wieder bei diesem Thema, weder von euch noch von anderen. Und jetzt fügt er hinzu, eine Auskunft fügt er hinzu, als Apostel Christi hätten wir das Gewicht unserer Stellung spüren lassen können. Aha. Kennen Sie das? Wenn ich Prediger bin, das kann der Ton entsprechend sein, ein gewisses Gewicht kann man dann zeigen. Die Gefahr ist da. Ich weiß, wovon ich spreche. Vielleicht kann ich Ihnen etwas erzählen aus dem eigenen Leben. 1971 war es wohl. Es war am Ende unseres ersten Semesters oder Studienabschnittes an der Fakultät in Basel. Ja, danke. Es war eine Weihnachtsfeier von der Freien Evangelisch-Theologischen Akademie veranstaltet. Und an dem Tisch erklärte der Rektor der Hochschule mich zum Professor. Ich hatte nie promoviert, aber da ich berufen war, an eine Hochschule Theologie zu lesen, war es üblich, und er hielt es auch für wichtig, dass die Lehrenden mit Professor angesprochen würden und so weiter, und hat mich dann zum Professor erklärt. Ich hatte nicht nur an der Hochschule zu lesen, sondern tat noch zwischendurch andere Dienste. Ich war nicht vollzeitlich da. Und ich kam dann zu einem Dienst, ich denke, es war im Januar, Anfang 1972. Und ich weiß noch, wie ich an diesen Ort kam. Ich durchschritt den Raum und war mir in meinem Geist bewusst, ich bin Professor. Man benimmt sich ein wenig anders. Ein gewisses Selbstbewusstsein tritt auf. Ja. Nun, dass der Herr einem das bald nimmt, das gehört auch zur Geschichte. Aber jeder von uns hat seine Versuchungen an dieser Stelle. Also hier werde ich das sagen haben. Ja. Man kann auch ein bisschen Gewicht zeigen. Es will gelernt werden, diese zwischen Verantwortung und Verzicht auf Behauptung, diese Unterschied zu lernen. Manchmal muss Paulus sagen, ich bin Apostel. Das tut er auch. Warum? Weil er weiß, die Menschen sind abhängig von mir für Gottes Wort. Und das müssen Sie wissen. Hier kriegen Sie Gottes Wort. Aber wo es um seine Ehre geht, zum Beispiel im 2. Korintherbrief, in den letzten Kapiteln, da erzählt er, was es heißt, Apostel zu sein. Ja. Also ihr Brüder da in Korinth, die ihr so großen Wert auf das Äußere legt, ja, auf diese pompöse Art, da kamen Leute nach Korinth offenbar, die machten Eindruck, ja, rhetorisch und so weiter, ihr Gebaren. Dann sagt Paulus ihnen, was es heißt, Apostel zu sein. Schon im ersten Brief, ich denke es war in Kapitel 4, hat er gesagt, mir scheint, Gott hat uns Apostel als die Letzten in der Schlange stehen lassen. Wir sind wie der Abschaum der Gesellschaft. Wie das Allerletzte. Ja. Wie etwas, das man rauskübelt. Ja. Das sagt er so. Das heißt, Apostel zu sein, sagt er den Korinthern. Und dann zählt er seine Leiden auf. Je größer die Verantwortung, je schwerer können die Prüfungen sein. Die zwei gehen Hand in Hand. Und wenn wir geprüft werden, kann es sein, 2. Korinther 1, dass der Herr uns mehr gebrauchen möchte. Leiden wir, sagt Paulus, dann werden wir getröstet, damit wir anderen helfen können. Also es hat alles seinen Sinn, das hat er gelernt. Noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen. Als Apostel Christi hätten wir das Gewicht unserer Stellung spüren lassen können, sondern wir waren schonend unter euch. Das Wort bedeutet zart sein, feinfühlig in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter die eigenen Kinder pflegt. Wir haben zwei Gedanken hier. Das zweite ist anders als das erste. Die stillende Mutter ist eine stillende. Aber sie stillt nicht nur, sie pflegt. Und nicht nur das eine Kind, das sie hat, sondern alle Kinder, die sie hat. Und so tut Paulus das. Er denkt an alle, aber wie eine stillende Mutter. Eine Frau erzählt, ich denke, sie erzählt ihrer Tochter oder jemandem, weißt du, wenn du ein Kind kriegst, dann bist du nie mehr dieselbe Frau. Nie mehr. Für das Leben nicht. Da ruft ein Kleines und du reagierst sofort. Das hättest du nie zuvor getan. Ja? Das verändert einen. Und Paulus gebraucht dieses Bild. Das geht bis ins Tiefste hinein. Paulus ist echt. Er ist wie eine stillende Mutter für diese jungen Christen. Ich habe zwischendurch in meinen Notizen geschrieben, nachdem ich daran arbeitete, welch ein Hirte. Ja. Wenn man das so liest. Was für ein Mann, wie liebt er diese jungen Gläubigen. Und dann schaue ich mich selbst an, ich spüre nichts davon oder wenig. Ja. Aber dann, Herr, schenke mir dieses Hirtenherz. Verse 8 und 9, sie zeigten aufopfernde Liebe. So verlangte uns sehnlich nach euch. Das heißt, wie Eltern nach ihren Kindern. Dabei gefiel es uns wohl, nicht nur die gute Botschaft Gottes mit euch zu teilen, sondern auch unsere Seelen, ihr Wesen, ihr Leben. Seele ist mehr als Leben. Es ist das Wesen selbst, aber es schließt das Leben ein. Weil ihr uns lieb geworden seid. Interessant, die Grammatik hier. Schlechtes Deutsch. Meinetwegen auch Griechisch. Denn wir haben hier zuerst die Vergangenheitsform. Er erzählt hier, es verlangte uns, es gefiel uns und so weiter, mit euch zu teilen, weil ihr uns lieb geworden seid. Perfekt. Er hätte eigentlich schreiben sollen, wenn er grammatisch konsequent sein wollte, wie ihr uns lieb geworden wart. Ja? Denn er wart, ist in der Vergangenheit erzählt. Aber er kommt in die Gegenwart und er sagt, wie ihr uns lieb geworden seid. Das heißt, er drängt zusammen in eine, ganz kurz, verdrängt erzählt er, sie waren ihm lieb geworden und das hallt nach bis in die Gegenwart, das ist immer noch so. Ja? Er zeigt ihnen, wie sehr er sie immer noch liebt, so wie damals. Wie ihr uns lieb geworden seid, Vergangenheit und Gegenwart, Vers 9, denn ihr erinnert euch, Brüder, unserer Arbeit und der Mühe, während wir bei Tag, bei Nacht und bei Tag, das ist hebräische Reihenfolge, 1. Mose 1, es war Abend und Morgen, der erste Tag, ja, man beginnt am Abend, bei Nacht und bei Tag am Werk waren, um nicht jemandem von euch zur Last zu fallen. Warum nicht? Aus Liebe. Paulus will niemandem zur Last fallen, niemanden ausnutzen, keineswegs. Verkündeten wir euch die gute Botschaft Gottes. Wieder diese Formulierung. Es war eine Botschaft, mit der er betraut war. Sie kam von Gott. Gott hat ihn geschickt. über die Beziehung des Paulus zur Arbeit etwas. In einem Kommentar las ich Folgendes, und es war mir so wertvoll, ich habe es abgetippt. Es geht wie eine Empörung durch die Antike, die Flucht vor der Arbeit, die Verachtung der Arbeit. Herakles, der antike Mensch schlechthin, wird von den Göttern durch Arbeiten gequält und zermalmt. Arbeiten sind Leiden, sind seine Leiden. Was diese sagen in grandiosen Bildern ausgesprochen, hat in der ganzen antiken Kultur Widerhall gefunden. Alle Arten körperlicher Arbeiten sahen die Griechen als von den Barbaren entlehnt und an und verachteten sie entsprechend, wie sie die Barbaren verachteten. Und die Römer bezeichneten mit demselben Wort Labor sowohl Arbeit wie Mühe. Wie man hier über die Arbeit dachte, lehrt Cicero. Für gemein und schmutzig gilt das Geschäft aller Lohnarbeiter, deren Arbeit, nicht deren Kunst bezahlt wird. Es ist nämlich der dabei erzielte Lohn nur das Handgeld der Sklaverei. Die Handwerker haben allesamt eine schmutzige Beschäftigung und die Werkstatt ist kein anständiger Platz für einen freien Mann. Das ist die Denkweise. Und jetzt kommt das Evangelium. Cicero gibt ausdrücklich nur die herkömmliche Ansicht der Römer über das Handwerk wieder. Nun versetze man den handarbeitenden Paulus oder Apostel in diese Zeit und ihre Anschauung, und man wird erkennen, dass sein Beispiel bahnbrechend wirken musste. Jedenfalls war es Paulus bitter ernst, zu arbeiten und Arbeit von anderen zu verlangen. Vergleiche einerseits Apostelgeschichte 18,3, 2. Thessalonicher 3,8, 1. Korinther 4,12, Apostelgeschichte 20,34, andererseits 1. Thessalonicher 4,11, 2. Thessalonicher 3,10, 1. Timotheus 5,18. Dann sieht man bald, wie das Christentum schon bei seinem Eintritt in die griechisch-römische Welt die Arbeit adelte und damit der herrschenden Zeitrichtung den Todesstoß versetzte. Es ist gut, wenn man sich das einmal vor Augen geführt bekommt, wie diese zwei Denkweisen aufeinander kollidieren. In den Versen 10 bis 12 haben wir weiteres über das Verhalten der Missionare. Sie kannten heiligen Ernst. Ihr seid Zeugen und Gott, mit welcher heiligen Scheu und wie gerecht und untadelig wir bei euch den Glaubenden waren. Das ist ihr Verhalten. Sie kannten heiligen Ernst. Und dieser heilige Ernst wird heute zerstreut durch weltliches, ich kann es nicht mehr Musik nennen, Getöse. Bach hat einige Wörter dafür. Christlicher Text im Gewand der Welt, wie sie spricht, ist Hohn und macht ein Nichts, ja eine Verachtung, etwas Verachtendes aus dem Evangelium. Da wird das Evangelium in den Dreck gezogen. Jesus wird billig gemacht, verhöhnt. Ja. Es macht sehr viel aus, wie das Evangelium gekleidet wird. Nicht jedes Kleid passt. Aber es passt zu unserer Zeit, dass man sich so verhält. Ich weiß noch um die Zeit, als man in den Vereinigten Staaten anfing, auch in höchsten Kreisen mit Jeans zu tanzen. Es war, glaube ich, das erste Mal, als Präsident Clinton Präsident wurde. Dann durften einige, die bei dieser Feier eingeladen waren, in gewöhnlicher Kleidung kommen. Das war früher nicht der Fall, ja. Die Art der Veranstaltung verlangte oder bestimmte die Art der Kleidung. Du kamst in ganz bestimmter Kleidung. Man sieht auch, wie man heute in die Zusammenkünfte der Gläubigen erscheint. Es ist dieselbe Kleidung, die man im Wochentag trägt. Dieselbe Art. Ja. Wenn das alles ist, was wir haben, das ist eine andere Sache. Ja. Aber es geht um den Beweggrund. Ja. Wir wissen nicht mehr Unterschiede. Darum geht es. Wir haben einen Sozialismus der Werte. Und er bestimmt, ja. Wenn etwas anderes unsere Kleidung bestimmt, von Gott her, dann ist das seine Sache. Wenn der Bartimäus in seiner Kleidung vor Jesus erscheint, aber bedenken wir, er hat seinen Mantel erst weggeworfen. Ja. Diesen Bettlermantel. Interessant. Er kommt zu Jesus, etwas anders. Nun gehen wir weiter. Deswegen, ein Vers, heilige Scheu, wie gerecht und untadelig, untadelig. Niemand konnte ihm etwas vorwerfen. Wir bei euch den Glaubenden waren. Gleich wie ihr wisst, wie wir einen jeden von euch, wie ein Vater die eigenen Kinder aufriefen, nicht ermahnten, sondern aufriefen und ermutigten und das nächste Wort heißt, bezeugend nahelegten. Das heißt, mit Beweisen, bezeugend, also wie ein Zeuge, aber das dann nahebringen. Bezeugend nahelegten in einer Weise, einmal gelebt zu haben, die Form. Das heißt, man lebt heute im Blick auf morgen. Morgen werde ich vor Gott stehen. Und heute lebe ich, um einmal vor Gott so und so stehen zu können. Paulus sagt, wir lebten so unter euch, um einmal gelebt zu haben, dass solche zu sein, die gotteswürdig wären, der uns zu seinem eigenen Königreich, seiner Herrlichkeit ruft. Immer noch. Wir sind gerufen worden zu Christus und wir werden immer noch gerufen. Mir nach, spricht Christus, unser Held, glaube ich, so heißt es in einem Gesang, in einem Choral. Er ruft uns immer noch zu seinem Königreich, das heißt zur künftigen Herrlichkeit. Ein weiteres haben wir in Vers 13, Mitte. Ich nehme das vorweg. Vers 13 gehört sowohl zu dem Verhalten der Apostel als zum fünften Anlass. Aber in der Mitte von Vers 13 haben wir noch etwas, das zu ihrem Verhalten, zu ihrem Gebaren oder zu ihrem Umgang, Umgehensweise gehört. Deswegen danken wir Gott auch ohne Aufhören, dass ihr, als ihr das durch uns gehörte Wort Gottes angenommen hattet. Es geht um die Verkündigung. Deshalb hat er Freimütigkeit und dafür dankt er Gott. Wie war das durch die Verkündigung gehörte Wort Gottes, Gottes Wort? Warum nennt er seine Verkündigung Gottes Wort? Für uns ist das alltäglich geworden. Das ist selbstverständlich, dass die Bibel Gottes Wort ist. Wenn Paulus das hier gebraucht, ist es nicht von ungefähr. Wie kommt es, dass Paulus seine Verkündigung Gottes Wort nennt? Aus zweierlei Grund. Es waren ja drei Männer. Der eine ist von den anderen zweien zu unterscheiden. Paulus von Silas bzw. Silvanus und Timotheus. In welcher Einstellung, Entschuldigung, bei Paulus, nebst dem alttestamentlichen Wort, das er verkündet, wenn es neutestamentliches Wort Gottes ist, ist es Gottes Offenbarung. Wenn Paulus Wort Gottes verkündet, dann ist es Wort Gottes, das ihm persönlich gegeben wurde. Das heißt, er konnte wie ein alttestamentlicher Prophet sagen, so spricht der Herr. Das heißt, dieses ist, was Gott sagt. An anderer Stelle sagt er, wenn ich spreche, spricht Christus. Ihr habt Christus redend vor euch, wenn ich spreche. So unmittelbar war das. Er war in der Tat ein Sprachrohr des Christus. Wenn Silas und Timotheus sprachen, dann zitierten die. Sie posaunten nicht, sie sprachen nicht in ein Megafon hinein. Sie waren kein Megafon, sie waren kein Sprachrohr. Sie zitierten, was andere offenbart bekommen hatten, nämlich Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Paulus und so weiter. Das ist der Unterschied auch heute. Wir sagen nicht wie Paulus, so spricht der Herr. Wir sagen wie Zitierende, dieses, was der Herr gesagt hat. Hier steht, was er sagt. Aber nicht unsere Verkündigung ist unmittelbar. Und wir können auch nicht in einer Versammlung aufstehen und sagen, der Herr hat mir jetzt ein Wort gegeben und ich gebe das weiter. Nein. Er hat uns vielleicht ein Thema aufs Herz gelegt, gewisse Gedanken. Aber wir müssen die Worte finden, das weiterzugeben, und zwar aus Gottes Wort. Aber ich kann nicht prophezeien und sagen, so spricht der Herr. Aber das wird getan, davon wissen wir, nicht wahr? Da war ein Unterschied zwischen diesen beiden, wie sie Gottes Wort verkündeten. Paulus predigt Wort Gottes, das ihm gegeben ist von Christus. Silas und Timotheus zitieren und geben das weiter, was sie vernommen haben, was sie erfahren haben. Fünfter Anlass zum Dank, den haben wir in den Versen 13 bis 16. Der ganze Text also, von 1, Vers 4, glaube ich, war es, bis jetzt, ist immer noch einheitlicher Text und spricht vom Danken. Was ist Anlass zum Danken in diesen Versen? Vers 13, deswegen danken wir Gott auch ohne Aufhören, dass ihr, als ihr das durch uns gehörte Wort Gottes angenommen hattet, nicht Menschenwort, sondern so wie es in Wahrheit ist, Gottes Wort in euch aufnahmt. Der Verskern hier lautet, wir danken, dass ihr Gottes Wort aufnahmt. Das andere ist Beschreibung. Wir danken, dass ihr Gottes Wort aufnahmt. In welcher Einstellung? So wie es in Wahrheit ist, Gottes Wort in euch aufnahmt, das auch in euch den Glaubenden wirkt. Das heißt, sie waren Glaubende und sind es immer noch und sie haben das Wort Gottes angenommen als Gottes Wort, als Wahrheit. Es ist wichtig, dass wir Gottes Wort als Gottes Wort betrachten. Und wenn wir es verkündigt hören, ich weiß, es sind in den früheren Zeiten manchmal Eltern und verantwortliche Diener in der Gemeinde zu weit gegangen, wenn sie den Kindern beigebracht haben, wenn du die Predigt hörst, das ist Gottes Wort. Sodass die Kinder zu viel von der Predigt erwartet haben. Das heißt, auch wenn es manchmal verkehrt war, es immer noch als Gottes Wort betrachtete. Andererseits ist uns eine ganze Menge Gottesfurcht abhanden gekommen durch unseren Pluralismus. Jeder von uns fühlt sich imstande, das Gehörte zu kritisieren bzw. zu beurteilen. Das merkt man immer wieder. Und manchmal fehlt mir der Blick dafür, dass es Gottes Wort war, das gesagt wurde. Wir sollen schon unterscheiden zwischen in dem, was verkündet wird. Was ist Gottes Wort und was ist Menschenwort? Das heißt, was stimmt eigentlich nicht mit Gottes Wort überein? Das sollten wir tun. Dazu ist der Heilige Geist uns auch gegeben worden. Die neutestamentliche Gemeinde ist eine andere Gemeinde als die alttestamentliche. Die alttestamentliche Gemeinde nimmt hin, was der Prophet sagt. Sie hat nicht den Geist, um das zu prüfen. Sie muss erst wissen, haben wir es mit einem wirklichen Propheten zu tun? Und dann ist sie verpflichtet, das als Gottes Reden anzunehmen. Während im Neuen Testament wir bereits Gottes Wort vor uns haben und einer von uns zitiert es jetzt, gibt es weiter und wir alle sind Brüder des Redners und wir nehmen an, wir müssen jetzt prüfen, was war jetzt wirklich Gottes Reden und was war vielleicht noch Beimischung. Vor einigen Jahren hat meine Frau angefangen, die Kassetten zu sammeln, auf die meine Vorträge und Predigten aufgenommen waren. Wenn man diese Schubladen von Kassetten sieht, dann kann einem das kalt über den Rücken gehen. Dann kommt einem das Beten. Herr, lass die Hörer doch bitte nicht merken, was nicht von dir ist. Oder wenn sie es merken, bald vergessen. Ja. Denn es ist vieles, das nicht Gottes Wort war. Andererseits, wenn es Gottes Wort wirklich war, einerlei, wer es gesagt hat, da steht es so geschrieben. Ja. Und das ist nicht nur interessant, das auch einmal so zu hören. Das ist Gottes Reden. Und ich bin verpflichtet, es anzunehmen, wenn ich überzeugt bin, dass es sein Reden ist. Andererseits, wenn ich das nicht weiß, darf ich nicht einfach stehen bleiben. Ja, der sagt es halt so und der sagt es halt so. Ich bin verpflichtet zu lernen, wer hat Recht. Wir haben einmal aufzuräumen mit unserem Pluralismus. Wir haben einmal verantwortlich Stellung zu beziehen zu den vielen falschen Lehren, die durch die Gemeinde Jesu kursieren. Es gibt nicht zweierlei Auslegungen, die richtig sind. Es gibt nicht meine Auslegung, die von Thomas oder von jemand anderem. Das griechische Wort für Auslegung heißt übersetzen. Und wer mehr als eine Sprache spricht, der dürfte wissen, was es heißt zu übersetzen. Entweder ich habe richtig übersetzt oder ich habe nicht richtig übersetzt. Aber nicht, das ist meine Übersetzung, das ist eben seine Übersetzung. Zwei Wissenschaftler wurden beauftragt von der amerikanischen lutherischen Kirche, das Zungenreden zu untersuchen, als es neu aufkam. Während 10 Jahre haben sie sich bemüht und sehr viele Erfahrungen gemacht. Unter anderem passierte Folgendes. Sie nahmen jemand, behauptet in Zungen zu sprechen, gut, sie melden sich bei ihm, dürfen wir etwas aufnehmen, durchaus. Sie nehmen das Zungenreden auf. Die Kassette nehmen sie mit sich und treffen jemanden, der behauptet, er kann auslegen. Ja, könnten Sie dieses auslegen, ja. Jetzt spielen Sie ihm das vor und nehmen dann neu auf, was er dazu sagt. Seine Auslegung bzw. seine Übersetzung. Dürfen wir das festhalten? Ja. Dann gehen Sie weiter zu einem zweiten Ausleger oder Übersetzer. Der zweite weiß nicht vom ersten. Und Sie legen auch ihm dieses Zungenreden vor. Könnten Sie dieses übersetzen? Oh ja. Dürfen wir es aufnehmen? Ja. Jetzt gibt er seine Übersetzung dazu. Aber sie ist ganz anders als der andere. Ja. Jetzt war es möglich, oder entweder sie gehen zurück zum ersten, oder sie halten diesem zweiten die Auslegung des ersten vor. Und jetzt geschah Folgendes. Ohne ein Augenwimpern, oder wie sagt man, ja, kann der Übersetzer oder der Ausleger sagen, ja, das passiert schon. Der Heilige Geist gibt dem einen dieses Wort, dem anderen das Wort. Da ist der Sinn für Wahrheit abhanden gekommen. Ja. Entweder es stimmt oder es stimmt nicht. Ja. Aber es werden jetzt, das sind praktisch 3 verschiedene Botschaften in den Augen dieser Charismatiker. Wir müssen uns damit abfinden, dass Gottes Wort eine Wahrheit ist, nicht zwei. Und wenn ich nicht weiß, was der Text sagt, dann muss ich das sagen, dass ich nicht weiß. Aber ich kann nicht sagen, dass zwei verschiedene Übersetzungen oder zwei verschiedene Auslegungen richtig sind. Dass wir etwas mit verschiedenen Wörtern sagen können, das ist hier nicht, wird hier nicht angesprochen. Das ist dann dasselbe. Ob ich Ross oder Pferd sage, ist im Grunde dasselbe. Es gibt so eine Synonyme. Das sind nicht Unterschiede. Ich spreche jetzt von wirklichen inhaltlichen Variationen. Ja. Aber wir leben, unser Denken in der heutigen Zeit, dem wir begegnen ich immer wieder, unsere Einstellung ist, dass jeder ein Recht hat, seine Auslegung gleichsam, auf seine Auslegung zu kommen, wenn er die Bibel liest. Und er kann jetzt einfach wählen. Er ist wie ein Student, der sich den Professor wählt, der ihm gefällt. Ja, mir gefällt das besser, was er sagt. Kürzlich, ja,